Die Kinder haben uns gerade mit dem Lied noch mal reingenommen in das Thema von unserem Erntedankgottesdienst letzte Woche, wo es darum ging, Würze ins Leben zu bringen, zum Beispiel indem wir Salz dieser Welt sind. Würze ins Leben bringen, Salz und Licht dieser Welt sein, so wie wir es gerade in dem Lied gehört und gesungen haben, das fällt leichter, wenn es einem gut geht. Wenn es einem so richtig dreckig geht, fällt das eher schwer. Und um so eine Situation, wo es einem nicht gut geht, geht es heute im Predigttext. Als Übersetzung habe ich das sogenannte Münchner Neue Testament genommen. Können wir vielleicht die Türen schließen, solange die Kinder noch im Foyer sind? Genau, sonst ist hier zu viel Unruhe. Danke. Also, ich habe mich heute für die Übersetzung, für den Predigttext fürs Münchner Neues Testament entschieden. Das ist eine ganz spannende Übersetzung, die ist ein wenig sperrig, sprachlich immer wieder sehr holprig, aber sie ist die Übersetzung, die dem griechischen Basistext am nächsten kommt, deswegen lese ich die gerne. Und jetzt nehme ich euch mal damit rein, Jakobus 5, die Verse 14 bis 15. Ist einer krank unter euch? Er soll herbeirufen die Ältesten der Gemeinde und beten sollen sie über ihn, salbend ihn mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird retten den Ermatteten und aufrichten wird ihn der Herr. Und wenn er Sünden getan hat, erlassen werden wird ihm. Ein ziemlich bekannter Text aus dem Jakobusbrief. Ein Ausleger meinte, wahrscheinlich der bekannteste Text, wenn man was aus dem Jakobusbrief irgendwie vor Augen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir finden hier eigentlich eine Anleitung, was wir tun sollen, wenn wir krank sind. So ist es hier übersetzt. Andere übersetzen, wenn wir schwach sind oder ermattet sind, ermattet da niederliegen. Körperlich, seelisch, geistig, glaubensmäßig schwach sind, am Boden sind. Manche Ausleger sagen auch, das könnte vielleicht auch gemeint sein, in Todesnot sein, also so richtig heftig unter Druck sein. Damit wir den Textabschnitt, den ich jetzt euch gezeigt habe, gut einordnen können, möchte ich noch mal kurz auf die Predigt, auf den Predigttext von vor zwei Wochen schauen. Nämlich den Vers 13, den ersten Teil, da heißt es, er leidet einer übel unter euch, er soll beten. Jetzt fragt man sich, lieber Jakobus, Krankheit, Schwäche, vielleicht sogar auch Todesnot, ist doch eigentlich auch ein Übel. Also mit dem Vers 13, den ich jetzt eingeblendet habe, würde es doch heißen auf die Frage, ja, was kann ich tun, wenn es mir schlecht geht? Ich gehe zu Jesus, ich bete, erleidet einer ein Übel, er soll beten, er soll zu Jesus gehen, dann kann ich Jesus mein Herz ausschütten, schauen, was er für mich hat, versuchen mich dafür zu öffnen, es anzunehmen. Das wäre doch eigentlich schon ausreichend. Im Grunde wäre das, ich habe es jetzt gerade gehighlightet in Vers 15, das Gebet des Glaubens selbst anwenden. Das ist eigentlich das, worüber ich vor zwei Wochen gepredigt habe. Wenn wir so zu Jesus kommen und dort bei Jesus Ruhe und Frieden finden, dann ist eigentlich perfekt. Dann ist eigentlich so, wie es von Gott gedacht ist, durch die eigene, direkte, ganz persönliche Verbindung zu Gott, wo ich mit aller Not zu Gott kommen kann und dann bei ihm innere Ruhe und Frieden finde, dann ist es so, wie es eigentlich von Gott gedacht ist. Aber das Problem ist halt, das funktioniert nicht immer. Es kann sein, dass ich das eben nicht erlebe, dass wenn ich zu Jesus gehe, dass dann eben nicht innere Ruhe und Frieden bei Jesus bei mir einkehrt. Dass ich den Weg zum Herzen von Jesus eben nicht finde. Oder zwar vielleicht den Weg sehe, aber ihn nicht gehen kann. Vielleicht mit dem Kopf ja, aber die Seele macht nicht mit. Und ich glaube, genau an der Stelle kommt unser heutiger Predigttext ins Spiel. Was können wir tun, wenn es eben nicht so klappt, dass wir persönlich, auf dem persönlichen Weg bei Jesus Ruhe und Frieden finden können? Dann, und so verstehe ich diesen Text, soll ich die Möglichkeit haben, doch Hilfe zu erfahren, indem ich zum Beispiel meine Glaubensgeschwister um Hilfe bitte. Dass andere über mir beten. Die Logik ist ganz einfach, ich schaffe es selber nicht zu Jesus, also bitte ich, dass andere für mich zu Jesus gehen. Das traditionelle Wort dafür beim Beten nennt man Fürbitte, ganz genau. Für einen anderen beten. Also ich gehe für das Anliegen eines anderen vor Gott und verwende mich für den anderen vor Gott. Das geht auch, dass kein anderer bei mir ist, kann um Hilfe bitten. Hier bei dem Text geht es aber darum, dass die Leute tatsächlich zu einem kommen. Dass wenn ich in Not bin, dass ich Leute zu mir bitte, die dann mit mir zu Jesus gehen, die mich mit in die Gegenwart Jesu nehmen, was mir selber nicht möglich ist, was ich nicht schaffe. Es ist ganz spannend, wenn man sich das in der Bibel anguckt. Schon mit seinem Volk Israel hatte Gott diese Vision, diese Schau, diese Idee, dass die Leute aus seinem Volk genau so einen Dienst ausüben. Einen priesterlichen Dienst für andere. In 2. Mose 19, Vers 6 ist davon die Rede, noch vor dem Bundesschluss am Berg Sinai, dass Gott möchte, dass sein Volk ein Königreich von Priestern wird. Dass seine Leute dazu sich bereit finden, bereit werden, für andere in den Riss zu treten, für sie in die Bresche zu springen, sich für sie zu verwenden, zu vermitteln zwischen dem Notleidenden und Gott und dem Notleidenden. Im Neuen Testament ist es im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 aufgegriffen, wo auch davon die Rede ist, dass die Leute von Jesus in seinem Königreich alle Priester sein sollen. Gut baptistisch gesprochen, wie nennt man das? Allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Allgemeines Priestertum. Das heißt, dass wir füreinander eintreten vor Gott. Und das vielleicht in der Fürbitte oder sogar im direkten Kontakt mit demjenigen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum erwähnt der Jakobus hier das Kranksein? Und dann kam mir irgendwann, naja, vielleicht deswegen, weil beim Kranksein, beim körperlichen Kranksein, da ist einfach unser ganzer Mensch mit erfasst. Wenn mein Körper schlimm leidet, dann macht das auch was mit meiner Seele, weil da einfach eine ganz enge Verbindung, eine ganz enge Wechselwirkung ist. Und wenn meine Seele schlimm leidet, dann gerät mein Geist dann auch vielleicht in Unruhe und grübelt drüber nach, was ist gerade los und so weiter. Und es kann dann so weit gehen, dass vielleicht sogar mein Glaube ins Trudeln gerät. Deswegen habe ich auch über die Folie geschrieben, was tun, wenn unser ganzer Mensch angegriffen wird. Das war für mich mit diesem Kranksein mir vor Augen gestanden. Das ist eine Attacke auf den ganzen Menschen. Das ist nicht nur eine Attacke auf den Geist oder die Seele, sondern es ist auf den ganzen Körper und Seele und Geist, sogar vielleicht Glaube, eben auch mit angegriffen. Ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ich glaube, es macht ganz gut das Grundsätzliche deutlich, worum es geht. Was tun, wenn wir in Not sind und merken, wir können nicht aus unserer Beziehung zu Jesus heraus Ruhe, Frieden, Entlastung finden? Was uns Jakobus hier sagt, ist, wir sollen selbst die Initiative ergreifen. Hier heißt es, Leute zu sich rufen, sie holen lassen. Natürlich, wer sich bewegen kann, der kann auch selber Hilfe aufsuchen. Das ist natürlich jetzt wieder dieses Beispiel eines vielleicht schwer Kranken, der Niederliegenden. der sich nicht mehr bewegen kann, der muss dann halt eben gucken, wie kann ich jemanden anrufen, dass der kommt. In der damaligen Zeit ging das nicht, da gab es noch keine Telefone oder SMS oder E-Mails. Da brauchte man irgendwie einen Freundeskreis, den man sagen konnte, ey, schick mal jemand vorbei, ich brauche Hilfe. Wichtig ist für uns selber, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir merken, wir sind festgefahren, wir sind blockiert, es geht nicht weiter, wir kommen irgendwie nicht zu Jesus durch, aber wir merken, wir brauchen Hilfe, selbst die Initiative ergreifen. Wir sind von Gott dazu geschaffen, für unser eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Wir übernehmen ganz schnell Verantwortung für andere, aber haben es manchmal gar nicht drauf, auch für uns selber Verantwortung zu übernehmen. Und da beginnt es eigentlich. Wie will ich für andere gescheit sorgen, wenn ich für mich selber nicht sorgen kann? Deswegen, wenn ich in Not bin, nicht warten, hoffen, vielleicht heimlich erwarten, dass andere von sich aus wahrnehmen, dass ich in Not habe und kommen, sondern selber initiativ werden, sich melden. Hier bei dem Text sind jetzt speziell es die Ältesten der Gemeinde, die gerufen werden sollen. Man würde heute sagen, Leute aus der Gemeindeleitung, warum ausgerechnet die? Haben die so eine besondere Weihe empfangen? Ist es die geistliche Prominenz der Gemeinde? So wie ich frage, ist eure Antwort wahrscheinlich ganz klar, nein. Leute aus der Gemeindeleitung, die haben geistliche Autorität nicht automatisch durch ihre Stellung, durch ihre Position, durch ihren Status in der Gemeindehierarchie. Sie haben ihre geistliche Autorität nicht automatisch durch das Amt des Gemeindeältesten. Sobald die da reingekommen sind, dann haben sie das. Der Heilige Geist, der ist die geistliche Kompetenz in uns Jesusleuten, und zwar in allen, die Jesus gehören. Der Heilige Geist, der ist in unserem Glauben wirksam. Der Heilige Geist, der steckt drin in unserem Vertrauen. Der ist lebendig in unserer Verbindung, in unserer Beziehung zu Jesus. Da kommt die Autorität her. Nicht aus irgendeinem Amt, nicht aus irgendeiner Stellung oder sonst irgendwas. Da sind wir wieder beim allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das ist überhaupt kein Unterschied zwischen, ich sag mal, dem normalen Gemeindemitglied, dem, ich sag mal, einfachen Jesusanhänger und den geistlichen Verantwortungsträgern. Da ist kein Unterschied. Der Heilige Geist, er ist der gleiche bei beiden. Und trotzdem ist da auch ein gewisser Unterschied. Wenn Jesus jemanden von uns in eine größere geistliche Verantwortung hineinführt, dann wird diese größere geistliche Verantwortung auch mehr angegriffen sein vom Feind mit sich bringen. Dann wird derjenige mehr Konflikte und Herausforderungen erleben. Und deswegen wird er mehr auf die Unterstützung von Jesus angewiesen sein. Wenn Jesus einen mehr in eine größere geistliche Verantwortung führt, wird man diese größere geistliche Verantwortung nicht aus eigener Kraft machen können. Natürlich kann man es versuchen und es kann auch scheinbar gelingen, aber dann ist da nicht Jesus drin wirksam, sondern ich. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Leute, die Ältesten in der Gemeinde sind, Teil der Gemeindeleitung sind, dass die vielleicht insofern eine ganz gute Wahl sind, sich an sie zu wenden, wenn man merkt bei ihnen, oh ja, die leben aus einer Abhängigkeit von Jesus, weil die es eben nicht aus eigener Kraft schaffen. Weil sie geübt darin sind, zu Jesus zu gehen in notvollen Situationen, um von ihm Antwort zu kriegen. Also auf die Frage, was man tun kann, wenn man in einer schwierigen Situation ist, man könnte sich zum Beispiel an die Ältesten der Gemeinde, an Leute aus der Gemeindeleitung wenden, wenn man sonst niemand anders im Blick hat. Und was sollen die dann beim Beten tun hier von dem Bibeltext her? Das ist das Nächste, was ich kurz mit euch angucken will, mit Öl salben. Worum geht's da? Hat vielleicht schon mal von der letzten Ölung gehört? Das ist der Ölwechsel, bevor der Motor dann doch einen Motorschaden hat. Das ist dann die letzte Ölung. Nee, sorry, es kam gerade über mich und hat jetzt defokussiert. Wir sammeln uns wieder. Also was den meisten Sinn für mich macht hier, ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt und ich sage euch jetzt nur Ergebnis, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Was für mich am meisten Sinn macht, ist, von Jesus wird gesprochen als dem Gesalbten. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Der Messias, der Christus. Diese beiden Worte, einmal aus dem Hebräischen, einmal aus dem Griechischen, bedeuten der Gesalbte. Und dieser Begriff Gesalbter, der ist im Alten Testament verwendet für den, den Gott uns Menschen versprochen hat, der uns das Heil bringen soll, der uns die Erlösung bringen soll, die Rettung bringen soll. Das ist nach dem Neuen Testament her Jesus. Er ist unser Erlöser, unser König, der, der für unsere Sünden gestorben ist, um uns letztlich das Heil zu bringen. Das ewige Heil und hier auch schon die Vorboten davon. Und wenn man das so sieht, dann wäre mit Öl salben, wenn wir jemand anderen mit Öl salben, dann die Bestätigung für denjenigen, du gehörst zu Jesus, du gehörst zum Gesalbten. Und deswegen, weil du unter dem Schutz des Gesalbten stehst, wird Jesus sich um dich kümmern. Das gefällt mir persönlich am allerbesten, diese Vorstellung. Das ist dann nämlich ganz klar, dass das nicht eine magische Technik ist, nicht ein Ritual, sondern dass es ein Sichtbarmachen dieser Wahrheit ist, da gehört jemand zu Jesus. Und seine Seele und sein Geist kann das vielleicht wegen der Krankheit oder was auch immer da ist, gerade nicht zu fassen kriegen, aber er darf das körperlich erleben, dass er gesalbt wird und dass damit sein Körper hören darf, spüren darf, fühlen darf, ich gehöre zu Jesus. Ich bin geschützt in Jesus. Was Ähnliches kann hier auch mit anklingen, das ist nicht so ganz klar, die Ausleger sind sich da oft nicht so einig, ist er so formuliert über dem Kranken beten. Das könnte auch bedeuten, dass man dem Kranken beim Beten die Hände auflegt. Das wäre auch so eine Sichtbarmachung dessen, Gott legt seine Hand auf dich, du bist unter der Hand Gottes geborgen. Da ist die Verbindung, Gott ist mit dir verbunden, auch wenn du es gerade jetzt nicht spüren kannst. Ja, und was soll aus dem Ganzen, bei dem Ganzen rauskommen? Was soll da draus werden, wenn jemand so sich an Älteste wendet, damit sie für ihn beten? Im Text ist angesprochen, die beiden Begriffe hier heißen gerettet werden, aufgerichtet werden. Das griechische Wort, das an der Stelle verwendet wird, das heißt sozo. Das ist dann verwendet, wenn Jesus Kranke heilt, Dämonen austreibt. Das ist dann, ja, dass das demjenigen für sein ja, hiesiges, irdisches Leben besser geht, dass er gesundheitlich geheilt wird, von Belastungen frei wird, dass eine Heilung passiert. Das deckt den Wunsch ab, wenn wir krank sind, dann wünschen wir uns, dass wir gesund werden, dass es uns wieder gut geht, dass wir im Grunde so weitermachen können wie bisher eigentlich. Fröhlich dann unsere Aufgaben erledigen und ja, vielleicht sogar auch das Leben genießen. Dieser Begriff sozo, der hat aber im Neuen Testament dann gerade bei Paulus noch eine ganz viel, viel tiefere Bedeutung, die bis ins Grundsätzliche reingeht, das grundsätzliche Verhältnis zwischen uns und Gott. Dann bedeutet es nicht geheilt werden, sondern gerettet werden. Und drückt letztlich das aus, was der Kern des christlichen Glaubens aus neutestamentlicher Sicht ist, das alles Entscheidende für unser Menschsein, dass wir nämlich wieder mit Gott in eine gesunde Verbindung kommen. Dass die Beziehung zu Gott gesundet, und zwar für diese Zeit und für die Ewigkeit. Wir haben einfach viel Dreck am Stecken, wir machen viel Mist, wir tun böse Dinge, wir bewirken Schlimmes in dieser Welt und das kann Gott nicht einfach gutheißen. Er möchte uns aber dafür begnadigen. Er möchte uns unsere Schuld, unsere Sünde vergeben. Das will er so, so gerne machen, damit das geklärt ist und aus der Welt geschafft ist. Damit Gott das aber wirklich tun kann, damit es wirklich funktioniert, müssen wir aber unsere Schuld einsehen. Müssen uns zu ihr stellen, müssen dafür Verantwortung übernehmen. Sonst wird die Begnadigung durch Gott nicht funktionieren. Sonst ist es eine Luftnummer, ein Wunschgebilde, aber es wird nicht wirksam werden. Und es ist halt so, dass unsere Seele vielleicht eben nicht einsieht, dass sie Vergebung braucht. Und dass unser Geist es für überflüssig hält, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Wenn es so bei uns ist, dann sollten wir aufpassen, denn vom biblischen Zeugnis her ist ganz klar, von der biblischen Botschaft her, von dem, was da aufgedeckt wird, wenn unsere Seele das nicht einsehen mag, dass wir Vergebung brauchen, wenn unser Geist es für überflüssig hält, dass Jesus für unsere Sünde sterben musste, dann werden wir am Ende dieses Lebens hier auf dieser Erde ein gewaltiges Problem haben. Und damit das nicht passiert, deswegen ist Gott vor 2000 Jahren hier in Jesus höchstpersönlich erschienen, damit wir für die Ewigkeit tatsächlich gerettet sein können. Dass wir erkennen, wir brauchen Vergebung, wir brauchen die Gnade Gottes, dass wir uns dafür öffnen und sie annehmen, damit das, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat, dann auch wirklich wirksam werden kann. In unserer Seele, in unserem Geist, bis in den Körper rein. Und das heißt, auf einer ganz tiefen Ebene, wenn ich vielleicht krank bin und einfach nur die Krankheit loswerden möchte, dass Gott durch die Krankheit aber bei mir anklopft und sagt, Tobias, ich möchte nicht nur, dass du die Krankheit loswirst, denn irgendwann wirst du doch wieder sterben hier in diesem Leben. Das, ja, wirst du nicht los, das Problem. Aber was ich möchte ist, dass du ewig zu mir findest. Dass die Beziehung, die da zerrüttet ist, dass die wieder intakt wird, dass die geheilt wird. Was Gott möchte ist, dass ich in seiner Liebe endgültig gut bestens aufgehoben sein kann. Komme, was wolle, hier in dieser Welt oder wo auch immer. Und das wird nur gehen, wenn ich wirklich mit Gott im Reinen bin. Denn solange ich nicht mit Gott im Reinen bin, kann mir immer irgendwas querkommen und mich wieder in Frage stellen, meint's Gott wirklich gut mit mir? Ist mir wirklich vergeben? Bin ich wirklich in seinem Schutz aufgehoben? Deswegen ist diese Rettung so viel wichtiger als die Heilung von Krankheit in dieser Welt. Deswegen glaube ich, ist es super wichtig, deswegen habe ich mich auch für diese Übersetzung entschieden, weil manche Übersetzungen fokussieren das auf Heilung. Aber das wird dem, was die Gesamtaussage des Neuen Testaments ist, einfach nicht gerecht. Das wird dann nicht erkennbar. Und wenn man dann eben betet mit Leuten für Heilung, ist es ganz wichtig, eben auch zu gucken, wie sieht es denn eigentlich im Grundsätzlichen aus. Natürlich kann Gott auch eine Heilung schenken, ohne dass das Grundsätzliche geklärt ist. Gott ist total liebevoll und er heilt auch viele Leute, die nichts von ihm wissen wollen. Aber für uns ist es wichtig, dass wir mit Gott ins Reine kommen. Denn nur dann wird Gott unser Ruhepol sein können im schlimmsten Sturm, wenn ich weiß, mir ist vergeben, egal was mich anklagt. Und ich habe diese Vergebung angenommen. Und das ist es, was im Gebet durch die Ältesten bei dem, der in Not ist, gefestigt und gestärkt werden soll. Oder, wenn es ihm abhanden gekommen ist, was wiederhergestellt werden soll. Diese Gewissheit, Jesus hat meine ganz persönlichen Sünden getragen. Und mir ist durch ihn alles vergeben, was ich erkannt und bekannt habe. Und deswegen darf ich inneren Frieden haben inmitten aller Angriffe auf mich. Und deswegen ist eigentlich nicht überraschend, dass dann der Jakobus dann am Ende vom Vers 15 eben noch von der Vergebung spricht, von dem Erlassen der Sünden, dass ihm das auf dem Herzen liegt. Und auch wie er dann in Vers 16 weitermacht, ich rufe es hier nur kurz auf, dass wir einander die Sünden bekennen sollen. Das gehört für Jakobus ganz eng zusammen. Heilung wollen, körperliche Heilung hier in dieser Welt, das ist für Jakobus nicht zu trennen, eben auch von der Thematik der Sünde und dem ins Reine kommen mit Gott. Ich möchte noch kurz auf das Verhältnis Krankheit und Sünde eingehen, damit, ja, weil da oft Missverständnisse sind. Krankheit kann eine Folge von Sünde sein. Nicht jede Krankheit ist eine Folge von Sünde. Das ist auch wichtig zu wissen. Und deswegen kann es auch wichtig sein, zu Ältesten zu gehen oder zu erfahrenen Christen, damit man nicht da meint, Sünden zu sehen, wo gar keine sind. Auch das kriegt der Feind hin. Und dann fühlen wir uns super fromm, weil wir meinen, jetzt hier Sünden bekennen zu müssen. In Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Deswegen ist es gut, sich Hilfe zu suchen. Also Krankheit kann auch eine Folge von Sünde sein, aber sie muss es nicht. Deswegen ist es so wichtig zu schauen, worum geht's? Und wenn man entdeckt, da ist tatsächlich was ungeklärt in meinem Leben, da steht noch was zwischen mir und Gott, es dann auch klären und wirklich bekennen und ja wirklich die Vergebung von Gott empfangen. Verhältnis von Krankheit und Sünde muss man auch sich klar machen. Es gibt Leute, die sagen, wer richtig glaubt, der kann nicht krank werden. Das ist vom Neuen Testament her Quatsch, wenn ich es mal so salopp sage. Auch ein wirklich gläubiger Mensch kann krank werden, kann Probleme haben. Die ganze Bibel zeigt an verschiedenen Stellen immer wieder, dass es so ist. Und was noch wichtig ist, in unserer heutigen Zeit, da wird einem suggeriert zum Teil, Krankheit hat mit Sünde niemals was zu tun. Also so, als wäre die Krankheit immer so etwas, was schicksalhaft kommt und dann muss man halt dann eben zum Arzt und Medizin nehmen und so weiter. Nee, Krankheit kann auch Folge von Sünde sein. Unser moderner Lebenswandel, kann man ihn als Sünde bezeichnen, aber sich ungesund ernähren, Bewegungsmangel und so weiter, da werden viele Krankheiten draus. Zivilisationskrankheiten nennt man das. Spannendes Thema, können wir Mittwochabend weiter drüber reden, ins Gespräch kommen, diskutieren. Herzliche Einladung zum Im Glauben Wachsen-Treffen, Mittwoch 20 Uhr. So, kleiner Werbeblock zu Ende. Jesus ist gekommen, unser Schöpfer war selber hier, um uns Rettung zu bringen, um uns mit sich zu versöhnen für die Ewigkeit. Das ist das kostbarste Geschenk, was uns unser liebevoller Gott hat machen können. Deswegen will ich das zum Schluss nochmal hier aufrufen, nochmal unterstreichen. Deswegen ist es so wichtig, das anzunehmen, damit wir wirklich in den Frieden mit Gott kommen können. Und natürlich dürfen wir uns auch nach Heilung in dieser Welt für dieses Leben ausstrecken. Das ist eine Sache, die soll jetzt nicht ausgeschlossen sein durch alles, was ich gesagt habe über die Rettung für die Ewigkeit. Wir dürfen uns nach Heilung ausstrecken. Wir dürfen zu Jesus kommen. Das ist ja das, was wir sehen, wie Jesus es gelebt hat. Die Menschen, die in Not waren und ihn um Heilung gebeten haben, hat er da jemals abgelehnt, das zu tun? Ich glaube nicht. Also mir ist jetzt zumindest nichts bekannt. Und was wichtig ist, ist auch, also neben dem, dass wir uns nach Heilung für unser Leben in dieser Welt ausstrecken dürfen, dass wir aber auch lernen dürfen, der Liebe Gottes auch dann zu trauen, wenn er die Dinge anders führt, als wir uns vorstellen. Und dann nicht zu sagen, ah Gott, jetzt machst du mich nicht so gesund, wie ich es gedacht habe, deswegen lasse ich dich links liegen. Das würde dem nicht angemessen entsprechen, was Jesus für uns getan hat, der nicht danach gefragt hat, wie Gott entschieden hat, als es für ihn ans Sterben ging. Und er hat es um unsretwillen getan. Also, ich sag mal, langer Rede, kurzer Sinn, was auch immer uns zu schaffen macht, wie gut, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen. Wie gut, dass uns Gott eine Gemeinde geschenkt hat, zu der wir gehören dürfen, zu der wir gehen dürfen, wo wir eben nicht alleine sind. Und wie gut, dass wir in der Gemeinde lernen, einüben, leben können, für andere zu Jesus zu gehen, in der Fürbitte oder eben auch mit anderen zusammen zu Jesus zu gehen, damit sie von ihm Frieden und Ruhe für ihre Situation empfangen können und vielleicht sogar Heilung. Und zum Abschluss der Predigt möchte ich jetzt noch was zitieren, was ich in einem Kommentar gelesen habe. Ich fand es so klasse. Da hat er so ungefähr formuliert, es ist richtig stark, Leute an seiner Seite zu haben, die vor Gott für einen eintreten. Zum Beispiel mit dem Satz, bitte Gott, hilf du ihm. Bitte Gott, vergib du ihm. Bitte Gott, heile du ihn. Dieses Geschenk, was Gott uns macht, wir dürfen es nutzen. Amen.